Ja, einen schönen guten Morgen Ihnen allen hier. Ganz herzlichen Dank auch der Band, was wir hier so gehört haben. Ja, der vergangene Mittwoch war ein besonderer Tag. Wissen Sie wodurch? Na, das war vergangenen Sonntag. Ich gebe mal einen kleinen Tipp, das Bild gerne mal. Das erste Bild, was ich gerne haben wollte. Ja, was war vergangenen Mittwoch? Valentinstag. Valentinstag. Ja, warum heißt du nicht Valentin? Ja, manche sagen, es ist eine Erfindung der entsprechenden Blumenhändler oder wie auch immer. Valentinstag, nicht? Lass Blumen sprechen. Und wenn man sich so diese Blume anschaut, ne, ist sie nicht schön? Richtig, richtig schön, nicht? Die Farbübergänge, harmonischer Farbübergang, einfach fantastisch. Das ist natürlich auch hier bei dieser Blume ein Zuchterfolg, nicht? Blumen züchten und alles, was dazugehört. Aber selbst bei den wilden Blumen, da ist das auch wunderschön. Nicht? Jesus sagte mal, seht die Lilien auf dem Felde. Salomo in all seiner Pracht war nicht so gekleidet wie auch nur eine von ihnen. Lass Blumen sprechen und hier sagt die Blume, Gott statte seine Schöpfung verschwenderisch aus. Gott ist wirklich nicht sparsam. Lass Blumen sprechen. Im Psalm 103 klingt das ein bisschen anders. Nicht? Der Mensch blüht wie die Blume des Feldes, fährt der Wind darüber, ist sie dahin. Lass Blumen sprechen, hier sagen sie dann, der Mensch ist vergänglich. War es so von Anfang an? Schau mal das Bild genauer an. Jetzt hier ist eine Schnittblume. Sie ist von ihrer Wurzel getrennt und damit von der lebensspendenden Quelle abgeschnitten. Was wir hier noch sehen, ist etwas, das durch Zufuhr von Wasser und auch vielleicht durch Nährstoffe aufrechterhaltenes Leben. Diese Blume stirbt. Das ist nicht das Leben, das einer Blume angemessen ist. Bei aller Pracht, bei aller Schönheit. Leben die Menschen, leben wir Menschen das Leben, das uns angemessen ist? Wir haben vorhin ein Lied gesungen, lasst uns loben, Gott den Vater, und dort wurde auch die gesamte Schöpfung entfaltet, was alles dort ist und was zum Lob Gottes da ist. Aber selbst dieses Lied ist, glaube ich, nur ein schwacher Abglanz dessen, zu dem der Mensch berufen ist. Aber wo ist diese unbeschwerte Leichtigkeit des Seins geblieben? Der volle Jubel über das, was wir sind, wer wir sind, was wir waren, was wir sein werden, wie wir einander voller Freude, Neugier und Erwartung begegnen können. Und uns dadurch auch vervollständigen, wie wir miteinander unterwegs sind. Das Staunen über die Schöpfung, in der wir leben und die wir erkunden. Und darüber der weltumspannende große Jubel über den Schöpfer, der das alles möglich gemacht hat. Und der mit jedem seiner Geschöpfe per Du ist. Und der unser Leben durch seine verschwenderische Fülle reich macht. Das ist die Bestimmung des Menschen. Das Leben ist ein Fest. Nicht zum Schluss wird ja auch bei etlichen Gleichnissen davon gesprochen, nicht, dass wir zum Festmahl eingeladen sind. Das Leben ist ein Fest. Naja, wie es in Wirklichkeit aussieht, da muss ich Ihnen nicht viel erzählen. Nicht? Also, was weiß ich, einmal Tagesschau genügt und man ist bedient. Das ist die Wirklichkeit. Da ist was ganz anderes, was seine Wirksamkeit entfaltet. Da wird ein ganz anderes Muster gewirkt. Ich denke, wir haben nur noch eine ganz schwache, entfernte Ahnung vom eigentlichen Leben, vom Leben mit Gott. Zurück nochmal zur Blume. Wir haben ja auch die Tendenz, dass, was wir hier so sehen, diese Schnittblume in der Vase mit dem zu wechseln, was das Leben einer Pflanze ausmacht. Der Pflanze im Allgemeinen und der Blume im Speziellen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir auch die Tendenz haben, das gegenwärtige Leben und die gegenwärtige Lebensform des Menschen mit dem zu verwechseln, wozu wir eigentlich bestimmt sind. Nun, was ist passiert, dass es zu diesem Verlust an Lebensqualität gekommen ist, um das mal zurückhaltend zu beschreiben? Dazu gibt es eine Geschichte in der Bibel. Wir haben schon gehört, nicht? 1. Mose 3. Und ich lese uns das mal vor. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baums mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Adam, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, und darum versteckte ich mich. Und Gott sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen vom Baum, von dem ich gebot, dass du davon nicht essen solltest? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, er aber soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot hat, dass du nicht essen solltest, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen und bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Ja, langer Text. Und es gibt so manche Texte in der Bibel, mit denen wird man nie fertig. Und die beschäftigen einen auch immer wieder aufs Neue. Und oft sind es wenige Worte mit einer Wucht, die auch nach zigfachem Lesen nicht nachlässt. Nicht? Denken Sie an das Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, nicht? Das, die paar Worte, eine Wucht, eine Gewalt, eine Kraft, der kann man sich immer wieder neu
aussetzen. Und hier ist auch eine solche Geschichte. Und eine Predigt, und meine schon gar nicht, reicht nicht aus, um auch nur annähernd dem gerecht zu werden, was dort alles angesprochen wird und was da alles steht. Aber ich will einige Aspekte herausgreifen und Ihnen die Geschichte nahebringen und Teile der Geschichte nahebringen und dass Sie damit etwas anfangen können. Ja, jetzt bräuchte ich das zweite Bild. Wenn das da jetzt werden könnte, ja. Ich habe auch hier das Original mitgebracht. Was sehen Sie? Ein Fleck, ne? Ja, eigentlich ist das ein großes weißes Stück Papier. Alles weiß. Nur ein kleiner schwarzer Fleck. Und auf den wurden Sie fokussiert. Sie sehen den Fleck. Eigentlich ist das ein großes weißes Stück Papier. Das ist ein Trick, den nennt man Fokussierung. Diesen Trick der Fokussierung nutzt die Schlange aus. Die Versuchung mit dem Gottesgebot beginnt mit der Frage nach dem Gebot Gottes. Ein einziges Gebot, hat Gott gesagt. Und in dieses eine Gebot schiebt die Schlange zwei kleine, winzig kleine, aber gewichtige Verschiebungen hinein. Zum einen fragt die Schlange so durch einen leichten Dreher, alles verboten? Nein. Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, verboten. Nicht? Eifrig korrigiert Eva. Nein, so ist das nicht. Nicht alles verboten. Nur der Baum in der Mitte ist verboten. Und übereifrig dichtet sie noch was dazu. Auch anfassen ist verboten. Nee, das hat Gott nicht gesagt. Er hat nur gesagt, nicht essen. Aber sie nimmt noch was dazu. Nicht so eine Übersteigung, ne? Aber damit ist der Schlange das gelungen. Fokussierung, es dreht sich jetzt nur noch um die Frucht. Nicht um das große weiße Papier, um die Schöpfung, alles drumherum, was alles da ist. Jetzt ist nur noch der schwarze Fleck da. Jetzt kann das Bild ruhig entschwinden. Vielen Dank. Das ist das eine. Und zum anderen sagt die Schlange interessanterweise nicht, das finden wir in den Übersetzungen so nicht wieder, weil das eben ja im Hebräischen etwas anders ist als jetzt im Deutschen. Die Schlange sagt nicht Jahwe, sie sagt nicht Gott, sondern nimmt den Begriff Elohim. Den könnte man eher übersetzen, den Begriff mit Gottheit und nicht mit Gott. Im ersten Begriff Jahwe schwingt etwas mit, das haben wir auch schon bei der Einführung gehört, bei der Begrüßung, da schwingt das mit, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist, als Gegenüber, als ein persönlicher Gott, der für dich da ist. Beim zweiten Begriff Elohim, da wird eher betont der Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Wird eine Distanz aufgebaut. Das ist ja an sich nicht falsch. Es gibt einen Unterschied zwischen uns und Gott. Aber Schritt 1 ist jetzt erreicht. Denn aus dem Reden mit Gott wird jetzt ein Reden über Gott. Zeit für Schritt 2. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und dieser feine Unterton der ersten Frage, der demaskiert sich hier. In genau diese Lücke zwischen Schöpfer und Geschöpf wird ein Same des Misstrauens gestreut. Und zwar indem die Wahrheit des Gotteswortes bestritten wird. Ihr werdet nicht sterben. Und Gott wird sogar eine unlautere Absicht unterstellt, ne? Er enthält euch etwas vor. Und so kommen wir in den nächsten Schritt aus dem Reden über Gott. An sich ist das ja nicht schlecht, über Gott zu reden. Man nennt das auch Theologie. Und es ist ja auch wichtig, dass man sich über bestimmte Dinge einfach mal Gedanken macht und so weiter. Nicht? Aus dem Reden über Gott wird dadurch Reden über Gott als Objekt, als Gesprächsgegenstand. Gott als Objekt. Und dann wird es richtig gefährlich. Und ja, jetzt gibt es auf einmal Möglichkeiten. Das Essen von der verbotenen Frucht bedeutet Übertreten einer Grenze. Diese Grenze ist von Gott gesetzt, um Adam und Eva zu schützen. Ich will da nicht tiefer drauf eingehen, weil dann brauche ich ungefähr 20 Minuten, um das zu erklären. Und ich habe selber auch noch nicht so ganz vollständig verstanden, so ungefähr. Ne? Aber sie ist da, um Adam und Eva zu schützen. Aber das Übertreten der Grenze, da ist eine Verheißung dahinter, die die Schlange macht oder gibt. Nämlich ein erweitertes Dasein, ein neues Sehen, eine vertiefte Erkenntnis. Eine vertiefte Erkenntnis, die sogar etwas einschließt, was Gott kann. Gottes Wissen um Gut und Böse. Bisher ist das ein Alleinstellungsmerkmal Gottes. Dass dieses Wissen mit Sein wie Gott gleichgestellt wird, das ist eine glatte Lüge. Denn nur dadurch, dass ich weiß, dass was gut ist und was böse, bin ich noch lange nicht Gott. Gott hat noch ganz andere Eigenschaften als eben Wissen um Gut und Böse. Das ist also eine Lüge, aber das ist von der Schlange locker mit eingepreist als Werbemaßnahme. Wir kommen jetzt aber zu einem ganz gewichtigen Punkt. Der ist mir aufgegangen in einem Lesen. Das ist ein Büchlein, das halte ich immer so hoch. Das ist von Dietrich Bonhoeffer. Schöpfung und Fall. Dünn an Seiten, leicht an Gewicht, schwer an Inhalt. Bonhoeffer macht nämlich auf etwas aufmerksam, was eigentlich auch klar ist. Adam und Eva sind Geschöpfe vor dem Fall. Und dazu zitiere ich jetzt Bonhoeffer. Adam weiß weder, was gut ist, noch was böse ist. Er lebt im eigentlichen Sinne jenseits von Gut und Böse. Nämlich aus dem Leben, das direkt aus Gott kommt. Er, der um die Möglichkeit des Bösen in keiner Weise weiß, also Adam, der kann diese Verheißung der Schlange nicht anders verstehen, als Möglichkeit des Frömmerseins, des Gehorsamerseins. Es kann nur eine vertiefte Art des Geschöpfseins bedeuten. So muss er die Schlange verstehen, denn er kennt ja Gut und Böse gar nicht. Er sieht freilich, ich zitiere mal genauer, freilich, er sieht, dass diese neue, tiefere Art des Geschöpfseins erkauft werden muss durch die Übertretung des Gebotes. Und eben diese Tatsache muss ihn aufmerksam machen. Nachsatz von mir, tut es aber nicht. Denn er ist jetzt vor eine Wahl gestellt. Übrigens, Adam und Eva werden hier in Tateinheit gesehen. Nicht? Das ist ganz eindeutig. Man kann nicht einfach nur sagen, die Frauen sind vor, sondern nein, die sind beide zusammen dort. Und Adam ist die ganze Zeit dabei. Nicht? Der bewusste Verzicht, der hätte in die wahre, tiefere Art des Geschöpfseins geführt. Durch Einsicht in die Weisheit und Liebe Gottes, die sich darin äußert, ein Gebot geäußert zu haben. Aber davon weiß Adam als solches nichts. Er weiß nichts von Gut und Böse. Ja, dann geht es weiter. Und Jetzt werden wir in die Gedanken von Eva hineinversetzt. Schöner Baum. Gut zu essen und er macht klug. Nicht? Diesen Baum müsste man ja in jede Schule pflanzen, damit die noch klug werden. Nicht? Schöner Baum, gut zu essen, er macht klug. Die Früchte sind begehrenswert. Und hier ist es jetzt auch ganz wichtig, jetzt wird nicht weiter auf sie eingequasselt und dies und das und jenes, sondern sie ist in ihrer Entscheidung sich selbst überlassen. Sie wird nicht beschwatzt, sie wird nicht übertölpelt. Es ist ihre Entscheidung, ihre eigene freie Entscheidung. Auch Gott mischt da jetzt nicht mit. Es ist ihre eigene freie Entscheidung. Adam, der die ganze Zeit dabei ist, der das alles mitbekommen hat, wird nicht beschwatzt, wird nicht übertölpelt. Es ist seine Entscheidung. Es wird konsumiert. Ja. Und dann geht es rasend schnell weiter. Praktisch im freien Fall. Es gibt ein neues Sehen, ja. Das neue Sehen ist auch eine Offenbarung. Nur ganz anders als von der Schlange verheißen. Keine Spur von Göttlichkeit. Ganz im Gegenteil. Sie merken, wie schutzlos sie sind, wie ausgeliefert sie sind, wie bedürftig sie sind. Und anstelle eines Dialogs mit Gottes auf Augenhöhe, sein wie Gott, machen sie sich in die Büsche. Tja, ich weiß nicht, ob Ihnen, wie Ihnen das so geht. Ich finde die Fragen, die Gott in der Bibel so stellt, immer extrem faszinierend. Diese erste Frage, die wir dann gleich hören werden, ist ja, Adam, wo bist du? Aber es gibt auch andere, nicht, danach. Wer hat dir das gesagt? Warum hast du das getan? Warum bist du wütend? Wo ist dein Bruder? Wohin gehst du? Woher kommst du? Diese Fragen sind immer so, sollen immer so ein Öffner sein für ein Gespräch, für ein Miteinander. Es ist ja auch so, wenn wir das so hören und lesen, die ist im Paradies zugänglich, man ist so gemeinsam unterwegs und für eine Abendkühle trifft man sich und unterhält sich und wie der Tag war und alles, was dazu gehört. Also eigentlich fantastisch, das Miteinander mit Gott. Und diese Fragen, die sollen eben öffnen, sollen uns zur Besinnung bringen und uns aus dem Loch der eigenen Gedanken rausholen, dass wir in ein Gespräch mit ihm treten. Und so ist das hier auch. Und Gott gibt uns damit eine Chance. Ja, und wenn wir dann lesen, wie Adam und Eva antworten, dann merkt man, es entsteht gar kein Gespräch. Die Antworten sind sogar mehr als kläglich und bis auf den heutigen Tag wohl bekannt, wie das funktioniert. Es wird keine Verantwortung übernommen, es wird anderen die Schuld zugewiesen. Manchmal möchte man am liebsten dann sagen, also nicht, und Sie kennen das ja auch nicht, versuch nicht, dich rauszureden, du redest dich nur weiter rein. So möchte man es auch gerne Adam und Eva sagen und so manchen Zeitgenossen auch. Man schwärzt sich an, es wird Schwarzer Peter gespielt. Das Einzige, woran es fehlt bei dieser Geschichte, ist etwas, was wir heute kennen, nicht? Dass nämlich zunächst einmal, wenn irgendwas passiert ist, die Tat kategorisch abgestritten wird. Und erst wenn es gar nicht anders mehr geht, als dass wirklich jeder weiß, dass es passiert ist und es nachwirkt, dann wird es zugegeben. Aber das war damals nicht möglich. Dafür war das Gegenüber in Gott dann doch zu sehr wissend, was nun passiert ist. Und ich finde, der Gipfel an Dreistigkeit wird erreicht, dass zum Schluss der schwarze Peter bei Gott landet. Die Frau, die du mir gabst, die Schlange, die du geschaffen hast. Und wieso steht da überhaupt der Baum, so ungefähr? Da schwingt schon ein wenig was mit von dem, wie Gott sein zu wollen und mit ihm auf Augenhöhe reden zu wollen, aber wir merken, das ist ein jämmerliches Versagen. Und das Gift der Ursünde, wie ich sie nenne, und ich in diesem Zusammenhang verwende ich ein Wort, was ich sonst nur sehr, sehr selten verwende, das Gift wirkt verdammt schnell. Aber nicht nur die Beziehung zu Gott geht kaputt. Es geht auch die Beziehung der Menschen untereinander kaputt. Das Verhältnis von Mann und Frau gerät in Schieflage. Und damit auch die Geschlechtlichkeit. Bedürftigkeit des Menschen, das Ausgeliefertsein, seine Schutzlosigkeit führen zu Mord und Totschlag. Das erste Kind, das auf der verfluchten Erde geboren wird, wird zum Mörder. Missbrauch, Ausbeutung. Ja, das von der Schlange verheißene Spiel ohne Grenzen hat begonnen. Nur ganz anders als erhofft. Dieses Spiel ohne Grenzen kennt keine Sieger, sondern nur Verlierer. Kleiner Ausflug ins Medizinische. Kennen Sie Herpes? Also medizinisch Gebildete mögen mich dann gerne verbessern, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle. Herpes ist eine ansteckende Krankheit, potenziell gefährlich. Sie äußert sich bei den meisten Menschen durch so unangenehme Bläschenbildung, oft im Mund. Und das Blöde ist, wer einmal Herpes hatte, hat es fürs ganze Leben. Der Herpesvirus wird in der Regel vom Körper so zurückgedrängt, aber er wird nicht eliminiert. Und dann ist er irgendwo im Körper, macht es sich da gemütlich und wartet darauf, dass unser Abwehrsystem schwach wird. Und dann haben wir wieder Herpesbläschen. Man kann das Gift dieser Ursünde mit diesem Herpesvirus vergleichen, finde ich. Nur, es gibt einen Unterschied. Unser geistliches Immunsystem ist verglichen mit unserem körperlichen Abwehrsystem ziemlich schwach aufgestellt. Und deswegen ist das "Führe uns nicht in Versuchung" eine ganz dringende Bitte eines jeden Christen. Dieses Gift in uns könnte man auch in Anlehnung eines Horrorfilms, den kennen die meisten von Ihnen wahrscheinlich nicht, könnte man dieses auch als Resident Evil bezeichnen. Nicht? Resident Evil, das wäre übersetzt das innewohnende Übel, nicht? Was innen drin ist. Oder man kann es auch bezeichnen, so mache ich das recht gerne, als Feinstruktur des Bösen. Meines Erachtens ist das in der Welt drin und damit auch in uns tätig. Und es ist wirklich, im vollsten Sinne ist es wirksam. Man merkt das an. Ich selbst bei den besten Projekten mit besten Leuten, mit den besten Absichten und besten Willen durchgeführt, immer ist da der Wurm drin. Irgendwie klappt es nicht. Und oft genug wird genau das Gegenteil von dem erreicht, was gewollt wurde. Nicht? So nach dem Motto, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Zurzeit denke ich, das ist bei uns zurzeit so, haben wir so ein sehr beliebtes Modell, das ist das System der organisierten Verantwortungslosigkeit. So nenne ich das mal. Das ist eine Sache, ich schilder Ihnen das mal. Es liegt ein allgemein bekannter Missstand vor. Kinderbetreuung, Schulsystem, Migration. Ihnen werden wahrscheinlich noch ein paar mehr Sachen einfallen, wo es irgendwie schief liegt. Eine Lösung muss her. Nun sind mindestens drei Behörden kompetent im Sinne von Zuständigkeit. Zum Beispiel Bund, Land, Kommune. Aber jedoch keine von ihnen ist kompetent im Sinne von Lösungsfähigkeit. Ja, jetzt kann das Karussell losgehen. Alle sind beschäftigt, Abspringen verboten. Und das ist Schwarzer Peter in Endlosschleife. Das ist auch etwas, wo man sehen kann, dass das sind Strukturen, wenn man die nicht aufbricht, wenn man da nicht was dran tut, dann ja, wird es Schwarzer Peter in Endlosschleife. Nur vorsichtig, vorsichtig, man muss gar nicht in der Ferne schweifen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es so, Wie sehr ich Adams Sohn bin und Evas Sohn, beweise ich mir auch immer wieder neu. Diese Geschichte wiederholt sich stets und ständig mit dem Scheitern, mit dem Falschhandeln, mit der Trennung von Gott. Ich will einen prominenten, frommen Mann zitieren, Paulus, Römer 7. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Römer 7. Denn mit dem todverfallenen Leib geht Paulus auf etwas ein, was eigentlich auch ganz klar ist, das Schlechte, das Böse, das darf, kann und soll vor Gott nicht überleben. Es muss vergehen, es kann nicht bestehen. So kann auch eben der Schlechte, der Böse, die Schlechte, die Böse nicht am Leben bleiben. Er, sie ist zum Tode verurteilt. Stellen Sie sich mal vor, solche Menschheitsverbrecher wie Mengele, Hitler, Höss, Mao, Stalin würden ewig leben. Geht nicht. Wäre grauenvoll, man kann es sich gar nicht vorstellen. Aber, und das muss man auch klar machen, in den Augen Gottes besteht zwischen diesen Leuten und mir nur ein gradueller Unterschied. Vielleicht lag es ja nur am Mangel von Gelegenheit. Oder meine gesellschaftliche Angepasstheit. Das tut man nicht oder so. Dass meine dunkelsten Seiten nicht zutage getreten sind. Und gerade wenn man sich so die Ereignisse der vergangenen 2 Jahre anschaut, ist das doch so deutlich geworden, wie dünn der Firnis der Zivilisation ist. Nicht ein bisschen rabbeln, ein bisschen kratzen und schon tritt die Bestie zutage. Bei Leuten, bei denen man das nicht für möglich gehalten hätte. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Schreibt Paulus. Paulus weiß, kein Mensch kann da was dran ändern, weil alle unter diesem Urteil stehen. Aber er schreibt unmittelbar drauf, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der vergangene Mittwoch war auch in anderer Hinsicht ein besonderer Mittwoch. Der sogenannte Aschermittwoch. Und mit dem Aschermittwoch beginnt die Passionszeit. Nun hat Helmut schon verraten, wie es ausgeht. Nicht? Kreuz und Auferstehung. Und der gipfelt in Karfreitag und Ostern. Und so wie die ganze Schöpfung innegehalten hat, als Adam und Eva ihre verhängnisvolle Entscheidung trafen, so hielt die Schöpfung auch inne, als Jesus seine Entscheidung traf, sich kreuzigen zu lassen und damit alle Schuld der Welt auf sich zu nehmen. Das konnte er machen, das konnte nur er machen, weil er als Sohn Gottes nicht unter dem Urteil steht, das Gott über Adam und Eva verhängt hat. Und seine Unschuld und seine Reinheit reichten vollkommen aus, um für jedwede Schuld einzustehen. Jede. Selbst der, wie wir gerade eben aufgeführt haben, der Menschheitsverbrecher, selbst diese Schuld, dafür reicht es, kann es reichen. In den Evangelien und in den Briefen auch wird dieses Geschehen in verschiedensten Bildern beschrieben. Das Lamm Gottes, das der Welt Schuld trägt. Der Schuldbrief ist zerrissen oder er ist an das Kreuz genagelt. Sein Blut wäscht uns rein von aller Sünde. Es gibt ganz viele Bilder. Entscheidet aber das Geschehen und nicht das Bild. Aber das ist nicht alles. Durch diesen Kreuzestod wird eine neue Gemeinschaft gestiftet zwischen Gott und den Menschen. Weg vom Misstrauen gegenüber Gott. Weg davon zu meinen, dass wir besser als Gott wissen, was gut für uns ist. Weg von der Selbstentgrenzung, diese Grenzenlosigkeit. Nein, weg von der Selbstentgrenzung hin zu Glauben und Vertrauen, hin zur Erkenntnis, dass Gott uns liebt. Hermann Betzel hat das einmal so gesagt: Frömmigkeit ist der Entschluss, seine Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Wir sind in Abhängigkeiten. Wir sind bedürftig. Aber ist das nicht gut, von Gott abhängig zu sein? Der Tod, wie wir ihn kennen, ist, wie schon gesagt, unausweichlich. Paulus wieder: Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Der gefallene Mensch hat in der neuen Welt keine Zukunft, keinen Platz. Aber das neue Leben aus der neuen Gottesbeziehung kann von diesem Tod nicht begrenzt werden. Es geht nicht. Und auch als Zeichen dafür ist Jesus nicht im Tod geblieben, sondern ist auferstanden. Und das ist auch ein Zeichen für uns, dass wir auferstehen werden. Auch dafür werden wieder im Neuen Testament unterschiedliche Bilder gebraucht. Wiedergeburt, Neuschöpfung, Heimat im Himmel, Versiegelung, auch alles Bilder. Ich nehme mal ein Bild auf, das Paulus dreimal verwendet, in drei verschiedenen Briefen, aber im Wortlaut praktisch identisch. Und das nimmt das Verhalten von Adam und Eva unmittelbar nach dem Fall auf, als sie sich in die Büsche schlugen. Zieht den Herrn Jesus Christus an, schreibt er dreimal. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Der Nacktheit und der Bloßstellung vor Gott können wir nicht mit Blättern und mit Anzügen oder Fellen oder wie auch immer begegnen, sondern unser Kleid, unser Feierkleid, ist Jesus selbst. Wir sind umhüllt mit der Heiligkeit, mit der Wahrheit und der Gerechtigkeit und Liebe des Sohnes Gottes. Das ist um uns rum. Und wenn wir das angezogen haben, übergezogen haben, wie wir das nennen wollen, dann haben wir vor Gott einen perfekt sitzenden Anzug. Besser geht's nicht. Das heißt, um wieder das eines der Bilder zu verwenden, wir sind also wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Aber wir haben noch einen gehörigen Anteil von altem Adam in uns. Luther sagte einmal zur Taufe, nicht, dieser alte Adam soll in der Taufe ersäuft werden. Aber der Kerl kann schwimmen. Erhebliche Teile des Neuen Testaments beschäftigen sich mit der täglichen Herausforderung der Christen, wie das alte, das hinfällige, das begrenzte Leben und das neue, ewige Leben miteinander zu vereinbaren sind. Es gibt ja auch ein Leben vor dem Tod. Was ist mit Ehe, Sexualität, Arbeit, Kindererziehung, Leben im Alter? Das sind Dinge, mit denen sind wir dauernd beschäftigt. Und dann eben auch noch in dieser blöden Gemengelage, nicht? Die Perspektive des ewigen Lebens, die Rettung, auch wieder ein Bild. Und dann wiederum, ja, das alte Adamitische, was immer durchgeht. Und da gibt es einige ganz großgezogene Linien und manchmal sogar ganz kleinteilige Anweisungen. Manche dieser ganz kleinteiligen Anweisungen wirken auch wie aus der Zeit gefallen. Ist auch so, weil zur Zeit, was weiß ich, 60, 70 nach Christi Geburt waren bestimmte Dinge auch ein bisschen anders. Ne? Aber dann umso wichtiger und so besser ist es, wenn man dann die großgezogenen Linien sich einmal anschaut. Und ich möchte mit einer großgezogenen Linie abschließen. Dürfte Ihnen ziemlich geläufig sein, weil es nämlich die Jahreslosung ist. Und eben einen Blick auf das wirft, wie es auch in der zukünftigen Welt mit Sicherheit zugeht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist etwas, was diese neue Welt, dieses neue Leben ganz entscheidend ausmacht. Deswegen bin ich da auch ein wenig über 1. Mose 3 hinausgeschossen, denn wir können nicht einfach dabei stehen bleiben. Es muss ein Happy End geben. Und das gibt es bei Gott. Gott führt die Dinge zum Ziel. Und er setzt sich durch. Amen. Ja, wir singen gemeinsam.